Ja, ich werde jetzt gar keine Überleitung versuchen. Ich glaube, das ist dem Thema nicht angemessen. Behaltet einfach das, was ihr an Gedanken in eurem Herzen jetzt habt, zu dem Thema darin und bewahrt das auch für den Tag, dass ihr dann auch im Laufe des Tages immer wieder beten könnt. Unser Thema heute soll ein Beginn in eine Predigtreihe sein, so das funktioniert, und zwar in den Titusbrief. Und diese Reihe habe ich genannt, der Titusbrief, die Packungsbeilage zum gesunden Glauben. Manche Ausleger vermuten, dass der Titus der Bruder vom Lukas war, weil Titus nämlich bei vielen Sachen in der Apostelgeschichte dabei war, aber Titus ganz explizit von Lukas nicht erwähnt wird. Gut, da könnte was dran sein. Der Jakobus wird vom Johannes auch nicht erwähnt, obwohl der ja wichtig ist. Und das könnte schon auch daher sein, dass ich weiß ja nicht, wer von euch in der Familie Leute hat, die im medizinischen Bereich arbeiten. Einige haben das. Und wer so jemand in der Familie hat, der weiß, dass er beim Essenstisch manchmal mehr medizinisches Vokabular mitkriegt, als ihm eigentlich lieb ist. Und das ist bei dem Titus auch so, dass der ganz viele medizinische Vokabeln mitkriegt von Paulus. Also vielleicht hat er doch einen Bruder gehabt, der Arzt war, Lukas, wer weiß. Darum geht es aber heute nicht, sondern es geht um diesen Aspekt der Gesundheit. Die Worte heilig, Heiligung, heilsam, die kommen in diesem kurzen Titusbrief über 10-mal vor. Und da steht auch das Wort Heiland immer wieder. Heiland, das kommt aus dem Mittelhochdeutschen und kommt von Heiler oder Retter her. Und das ist ja nichts Neues, wenn Jesus sagt, dass er der Arzt und der Heiland ist, denn das hat Gott im Alten Testament auch schon gesagt, in 5. Mose 22, dass er dein Arzt ist. Also Gott ist unser Arzt und er möchte uns und unsere Seelen gesund machen und verändern. Und Jesus Christus ist derjenige, der das ganz aktiv selbst getan hat, der uns nicht nur eine Anleitung gegeben hat, wie geht das, gesund zu werden im Glauben, sondern der das selber vorgelebt hat, der selbst auf die Erde gekommen ist und selbst dafür gestorben ist am Kreuz, dass wir gesund werden und all das Kranke und Falsche in unserem Leben Gott abgeben und vergeben lassen können. Also Jesus ist der, der das Heil, das ewige Leben erworben hat. Und daraus folgt nun als Folge die Heiligung, indem wir auch versuchen, Gott angemessen zu leben. Aber die Heiligung ist nicht die Voraussetzung für das Heil, sondern nur die Folge. Wir werden hoffentlich heute im Titusbrief ein bisschen was über gesunden Glauben lernen und Elisa wird uns den Predigttext vorlesen.
Ich lese aus Titus 1, die Verse 1 bis 5. Paulus, Diener Gottes und Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Titus. Mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugutekommen, die Gott erwählt hat, und dazu beitragen, dass die Wahrheit erkannt wird. Die Wahrheit, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben und durch die wir die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Schon vor Beginn der Welt hat Gott uns das ewige Leben versprochen, er, der nicht lügt. Und jetzt, zu der von ihm bestimmten Zeit, hat er seine Botschaft bekannt machen lassen. Mir ist die Verkündigung dieser Botschaft anvertraut. Gott selbst, unser Retter, hat mir den Auftrag dazu gegeben. Du, lieber Titus, stehst mir durch den gemeinsamen Glauben so nahe, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Retter. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte.
Ja, wundert euch nicht, das waren verschiedene Übersetzungen, aber der erste Teil ist ein Satz, wenn man ihn in Elberfelder vorliest. Deswegen nach einer neueren Übersetzung. Also der erste Teil der Predigtreihe, den habe ich genannt gesunde Ordnung. Es geht ja darum, dass hier was in Ordnung gebracht werden soll. Ihr müsst übrigens nie vorne mitlesen. Das sind nur die Bibelverse, da könnt ihr prüfen, was ich sage. In der Bibel steht, prüft alles, das Gute behaltet. Woran können wir prüfen? An der Bibel, das könnt ihr dann hier machen. Und das ist kurz die Gliederung. Ich stelle sie nicht vor, ihr werdet schon mitkriegen, wo wir dann immer im Einzelnen sind. Und bevor ich wirklich in das Thema einsteige, möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du unser Heiland, unser Retter bist. Und du siehst, wie nötig wir das haben. Wie nötig wir das haben, dass wir von dir gerettet und vergeben bekommen. Ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du jetzt durch diesen Titusbrief zu uns sprichst und dass du uns deutlich machst, wie du unser Leben und unsere Gemeinde und unseren ganzen Alltag einfach gesund machen möchtest. Bitte dich ja, dass du mich da als Werkzeug gebrauchst, dass ich dein Wort sagen kann und dass wir hören, dass wir offen sind für dich. Amen. Ja, der Brief fängt schon gleich mit einer heilsamen Info an, sozusagen. Und zwar stammt dieser Brief von Paulus, dem Knecht oder auch Sklave Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Also er schreibt diesen Brief in apostolischer Autorität, aber er beginnt nicht mit damit, ich bin Apostel, sondern er beginnt damit, dass er Sklave Gottes ist. Was heißt das? Da können wir was ganz Großes lernen. Durch die freiwillige Unterordnung Gott gegenüber kann Gott überhaupt Paulus als Werkzeug gebrauchen und davon weitergeben. Als Apostel kann Paulus nur da wirksam werden, wo er sich wirklich Gott unterordnet und nicht seine eigene Meinung verkündigt. Und Paulus orientiert sich damit an Jesus, der ja auch gedient hat, der ja sogar den Jüngern die Füße gewaschen hat, eine Sklavenarbeit. Also wenn wir uns unterordnen und Gottes Knechte oder Gottes Sklaven werden, dann kann Gott mit uns arbeiten. Und so ist dann auch Sklave Gottes ein Ehrentitel. Ein interessanter Ehrentitel, finde ich, aber es ist ein Ehrentitel für die alten Propheten. Und die Apostel sind dann die, die nach den alten Propheten wie Mose und so überhaupt diesen Titel sich anmaßen, ja, dass sie Gottes Knechte sind. Aber wir dürfen alle Gottes Knechte, Gottes Sklaven sein. Und da ich da jetzt nicht drauf eingehen möchte, sonst kommen wir nicht so weit, empfehle ich euch einfach die Predigt von Andreas Rump von 21. November 2010. Hört euch das auf der Internetseite mal an. Sklave Gottes, da kommt ihr über die ersten zwei Worte schon mal hinaus und versteht mehr, wie das gemeint ist. Was ist der Betreff? Der Betreff, der kann einen ganz gut erschlagen, das ist dieser eine Satz. Ich möchte es einfach mal anhand von vier Punkten ein bisschen runterbrechen und zusammenfassen unter der Überschrift gottgemäßes Leben in der Heiligung. Wie können wir denn überhaupt heilig werden oder heilig leben? Ja, das können wir nur durch Gott. Gott ist der, der das Erste getan hat, der uns heilig gemacht hat und der uns durch den Heiligen Geist immer mehr verändert, um ihm ähnlicher zu werden. Also es ist Gott, der das tut. Aber Paulus nennt hier ein paar Grundlagen. Wenn wir uns darauf einlassen, dann fällt es Gott leichter, mit uns zu arbeiten, in dem Sinne, dass wir uns dann als Werkzeuge gebrauchen lassen. Was sind also diese vier Grundlagen? Das erste ist der Glaube daran, dass Gott es war, der als unser Rettergott uns durch den Heiland Jesus Christus auserwählt hat. Das ist eine ganz starke Zusage, dass Gott derjenige ist, der aktiv wird, der uns auserwählt und dass wir dann diejenigen sind, die eigentlich nur noch Ja und Danke sagen können. Und das dürfen wir auch immer wieder tun. Und das heißt eben auch, wenn wir schon auserwählt sind, dann sind die Werke und das heilige Leben in dem Sinne, wie Gott es möchte, nicht die Voraussetzung, um gerettet zu werden, denn auserwählt sind wir schon. Wie ist das aber? Woran erkenne ich denn, ob ich auserwählt bin? Auserwählt sein heißt, ich erkenne auch Christus an als meinen Retter. Und das heißt, ich bitte um Vergebung in dem Wissen, dass das, was ich getan habe, falsch war. Ich habe da ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr steht vor eurem Auto und seht so aus dem Augenwinkel, wie jemand kommt und einfach die Scheibe einschlägt. Und ihr redet mit dem und er tut dann auch ganz traurig und bittet um Entschuldigung und sagt, oh, naja, tut mir leid, das habe ich nur gemacht. Und dann sagt er, okay, verzeih ich dir, rufen wir mal lieber nicht die Polizei, ist in Ordnung. Und zack, schlägt er die nächste Scheibe ein. Da hat er ja schon die erste Bitte um Vergebung nicht ernst gemeint. Das hat er nur gemacht, weil er Angst vor Konsequenzen hatte. Und so ist es auch, dass wir, wenn wir uns an den Retter Jesus wenden, dass er dann auch erwartet, dass wir es ernst meinen und dass wir das nicht sagen aus Angst vor Konsequenzen, oder weil es halt gerade in unsere Stimmung passt, dass wir uns jetzt bekehren. Sondern es geht einfach darum, dass wir wirklich ernsthaft um Vergebung bitten. Echte Buße tun. Und echte Buße können wir nur dann tun, wenn der Heilige Geist sie in uns wirkt. Das heißt, da, wo ich keine echte Buße über meine Vergangenheit habe, da darf ich Gott auch bitten, dass er mir die Buße gibt. Und er wird das tun, dass ich Dinge bereue und dass ich ernsthaft bereue. Das sind sozusagen die Grundlagen dafür, woran ich erkennen kann, dass ich auserwählt bin, wenn ich wirklich vor Gott ehrlich bereuen darf und wenn ich ehrlich erfahren darf, Jesus hat mir auch vergeben und dann darf ich das festhalten und muss mir nicht immer wieder vom Teufel einreden lassen, es wäre nicht vergeben. Das zweite ist die Erkenntnis der Wahrheit Gottes, sie aktiv zu suchen und zu bewahren. Wenn ich bereit bin, die Bibel mit dem Hintergrund zu lesen, Gott spricht du zu mir und bestätige nicht meine eigene Meinung, indem ich mir die passenden Verse aussuche, dann kann ich Wahrheit erkennen. Das Dritte. Wir haben alle die Hoffnung auf ein Leben in Perfektion, ein ewiges Leben bei Gott. Und das kann unser Kraftstoff, unser Benzin sein, das, was uns antreibt. Das hat Gott so versprochen, das habe ich bei der Auserwählung schon erklärt, wie das funktioniert. Dass Gott uns errettet aus der Verdammnis der Hölle, in die wir uns selbst stellen durch unser Tun, und uns auf der anderen Seite Vergebung anbietet. Das ist die Hoffnung, das ist die Perspektive, das ist sozusagen das, was wir anpeilen. Also wenn ich in der Stadt nicht weiß, wo ich bin, gucke ich nach dem Uniturm. Und ungefähr so ist das ewige Leben. Wenn wir da drauf gucken, laufen wir in die richtige Richtung im Alltag. Dann haben wir so den Blick über die Dinge hinaus und sehen die Richtung. Und das hat Gott versprochen, der nicht lügen kann. Das ist interessant, ne? Gott ist allmächtig, aber er kann nicht lügen. Das hat er sich selbst sozusagen gesetzt, hat gesagt, das, was ich sage, gilt, Punkt. Und deswegen, das ist ein großes Versprechen, haben wir das ewige Leben als Hoffnung. Und das ist es, was Christen immer angetrieben hat, auch in Verfolgung treu zu Gott zu stehen. Und das Vierte, worin Paulus schreibt. Er schreibt über das Gotteswort durch die Predigt der Apostel. Wir haben ja nur die geschriebene Version davon, das Neue Testament. Und das dürfen wir festhalten, da dürfen wir trachten, danach zu leben. Und Gottes Wort will uns verändern, uns Christus ähnlicher zu machen durch den Heiligen Geist. Das sind also die vier Punkte, die sind sozusagen Grundlage des Glaubens. Und Paulus schreibt die ersten Mal alle schon noch in Absender und Betreff rein, bevor er so richtig anfängt. Also Glauben, Erkenntnis, ewiges Leben und Wort Gottes. Das hilft uns dazu, dass wir dann aus dem Heil, das wir schon geschenkt bekommen haben, auch in Heiligung leben. Der Empfänger ist Titus. Titus war Grieche und wahrscheinlich hat er sich durch Paulus bekehrt, deswegen nennt Paulus ihn seinen echten Sohn im Glauben. Und der war ein treuer Mitarbeiter dann von Paulus, aber er war auch selbstständig. Er war nämlich auf Bitten von Paulus hin erst in Korinth gewesen und die Korinther Gemeinde, die waren interessant. Das war ein ganz chaotischer Haufen. Der hat Paulus nicht ernst genommen. Und er hat auch die Heiligung nicht ernst genommen, sondern sie haben gedacht, wenn alles vergeben ist, kann ich auch alles tun, was ich will. Und Titus geht da nun hin und wir lesen das in Korintherbriefen, dass Gott Titus diese Gemeinde ganz eng aufs Herz gelegt hat. Und Titus schafft es dann auch wirklich, die Korinther davon zu überzeugen, dass sie in der Heiligung leben sollen. Und das geht so weit, dass im zweiten Korintherbrief dann Paulus sagt, dass er in allem wieder vertrauen kann auf die Korinther. Da gab es nämlich einen richtigen Krach zwischen denen und Paulus. Und Titus hat dafür gesorgt, dass dieses Problem ausgeräumt worden ist. Titus war ein Problemlöser. Dann später ist Titus selbstständig nach Dalmatien gezogen. Dalmatien ist das westliche Jugoslawien, da liegt auch Montenegro, wo Nikol und Dragan sind. Und genau da hat der Titus eine Weile selbstständig missioniert. Und dann kommt diese Geschichte mit Kreta. Das ist jetzt ein bisschen umstritten. Also da gibt es zwei Varianten. Entweder war Titus mit Paulus vor der römischen Gefangenschaft da, wenn Paulus wirklich gestorben ist in der ersten Gefangenschaft. Oder gibt es frühchristliche Quellen, die das quasi nahelegen. Paulus ist nochmal freigelassen worden, hat nochmal missioniert, unter anderem Kreta, Spanien und so weiter, und ist zum zweiten Mal gefangen genommen worden und dann wahrscheinlich in Rom gestorben. Das weiß man nicht genau. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Kreta nach der Geschichte mit Rom kam, aber wie gesagt, das ist unsicher. Also, der Paulus war schon mal in Kreta gewesen, oder danach nochmal, je nachdem, wie man es nimmt, und zwar auf seinem Gefangenentransport nach Rom. Und das heißt, wenn er beim zweiten Mal da war, kannte er die Insel schon, aber hatte keine Zeit, die Gemeinden zu besuchen. Wir lesen das, dass Titus mit Paulus gemeinsam irgendwann da war, auch wenn in der Bibel sonst nirgendwo steht, wann das gewesen ist. Und Paulus hat den Titus zurückgelassen, um das, was noch gemangelt hat, in Ordnung zu bringen. Da fehlte irgendwas noch zu der gesunden Ordnung. Da war irgendwas auf Dauer ungesund. Und was war das in diesem Fall? Dass Titus dort Älteste einsetzen sollte. Was sind denn Älteste eigentlich? Da gibt es verschiedene Begriffe. Also der gängigste ist Presbyteros. Das kommt aus dem Alten Testament und bedeutet so viel wie Älterer. Und diese Ältesten im Alten Testament, die gab es dann auch seit Mose. Die haben das ganze Volk geleitet mit Mose. Und jede einzelne Stadt hatte solche Älteste, die eine Stadt geleitet haben und dort als Richter fungiert haben. Zum Beispiel, wenn ein Mann seiner Frau vorwarf, sie hätte Ehebruch begangen und es war nicht so, dann war es die Aufgabe der Stadtältesten, ihn zu bestrafen. Und auch zu Zeiten von Jesu gab es dann die Ältesten gemeinsam mit den hohen Priestern als religiöse Führung. Und dann in den Gemeinden des Neuen Testaments, den christlichen Gemeinden, da wurden diese Ältesten, Presbyteros, eingesetzt. Und die gleiche Tätigkeit beschreibt das Wort Episkopos. Das wird nämlich synonym verwendet. Und Episkopos bezeichnet einen Aufseher, Hirten, Schützer oder, wenn man es so ein bisschen eindeutscht, Bischof. Und Paulus wechselt diese Verse dann einfach synonym ab in Titus 1, Vers 5 und 7 und auch in Apostelgeschichte 20, 17 und 28. Da wechselt er einfach Aufseher und Ältester ab. In Apostelgeschichte 20 werden dann die Ältesten konkret in der Ansprache als die bezeichnet, die hüten oder wörtlich eigentlich Hirten sollen. Also sie sind die Hirtende oder einfach die Hirten. Das heißt natürlich nicht zwingend, dass jeder, der einen Hirtendienst tut, auch ein Ältester ist. Aber es heißt andersrum, dass jeder Älteste ein Hirte ist. Und dann gibt es noch weitere Bezeichnungen für die Ältesten. Das sind aber keine Amtstitel, sondern mehr Aufgabenbeschreibungen. Sowas wie Verwalter Gottes aus Vers 7, das kann man jetzt für die Informatiker auch mit Administrator übersetzen, das Wort. Dann auch Führer bzw. Leiter in Hebräer 13, wobei damit konkret auch sowas wie Gemeindegründer gemeint sind. Und in 1. Timotheus 5, Vers 17 steht, dass die Ältesten vorstehen und ermahnen. Also man könnte als auch Vorstehende sagen, also ihre Aufgabe vorstehen. Was man aber gleich sagen muss, die müssen jetzt nicht irgendwie die Stellung eines Priesters oder Königs vertreten, wie im Alten Testament, sondern Jesus ist unser wahrer Bischof oder Aufseher. Das steht zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 25, dass Jesus der wahre Aufseher und der wahre Hirte ist. Das heißt, wenn es Älteste gibt, dann haben die sich an dem zu orientieren, was Jesus getan haben, müssen Jesus aber nicht komplett ersetzen. Ja, wo gab es denn überhaupt diese Ältesten? Die gab es zuerst in der Jerusalemer Gemeinde, Apostelgeschichte 15. Da wissen wir zumindest, dass sie schon konstituiert waren. In Apostelgeschichte 14, kurz vorher, lesen wir von den anderen Gemeinden drumherum, alle frühen Gemeinden. Und da steht dann, und sie, also Paulus und Barnabas, setzten in jeder Gemeinde, das war in Kleinasien, Türkei, Älteste ein, beteten und fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Also in den frühen Gemeinden gab es Älteste. Petrus schreibt ihn auch im Petrusbrief und ermahnt konkret die Ältesten der Gemeinden. Und in Ephesus gab es Älteste, die hat der Paulus zu sich gerufen, mit ihnen geredet. Und dann im Titusbrief später, da kriegt Titus neue Aufgaben, wie er jetzt neue Älteste einsetzen soll. Also es waren schon Älteste der zweiten Generation. Im Philipperbrief, da sind Diakone und Älteste der Gemeinde mit im Empfänger, neben natürlich der ganzen Gemeinde. Und in Kreta sollten in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt werden, das ist so unser Text heute. Aber am deutlichsten ist eigentlich Jakobus, das ist diese berühmte Stelle, wo er schreibt, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten rufen, damit sie für ihn beten und ihn salben. Und Jakobus schreibt an alle Judenchristen außerhalb von Israel, das ist kein Ortsbrief, sondern ein allgemeiner Brief. Und was interessant ist, also zumindest kann ich das nicht anders verstehen, als dass er sagt, naja, wenn er krank ist, soll er die Ältesten rufen. Das heißt für mich auch, da gab es welche und die kommen. Und es bringt ihm das ja nichts, die zu rufen. Also die Ältesten, die waren im Neuen Testament nicht einfach nur die, die sich als alt oder wohl betagt gefühlt haben, so wie letzte Woche, nach dem Motto, alle Alten lesen die ersten Verse, sondern die Ältesten, das war eine Aufgabe. Und die Ältesten, die gab es nicht nur im Neuen Testament, sondern auch in der allerersten Christenheit. Und zwar habe ich davon im Clemensbrief gelesen, der ist sehr spannend. Der ist nämlich 95 bis 100 nach Christus von Rom an Korinth geschrieben. Und das ist jetzt natürlich keine biblische prophetische Autorität, sonst würde es in der Bibel stehen. Aber es ist ein Zeugnis, wie die allerersten Christen nach den Aposteln damit umgegangen sind. Und was sehr interessant ist, andere Historiker berichten uns oder andere christliche Historiker berichten uns, die Gemeinde und auch der Clemens, die kannten die Apostel noch persönlich. Was schreiben sie? Sie schreiben, auch unsere Apostel wussten durch unseren Herrn Jesus Christus, dass Streit entstehen würde um die Bischofswürde. Aus diesem Grunde setzten sie auch, da sie genaue Kenntnis hiervon zum Voraus erhalten hatten, die oben genannten ein und gaben ihnen dazu Auftrag, dass wenn sie entschlafen wären, andere erprobte Männer ihren Dienst übernehmen. die also von jenen oder hernach von anderen ausgezeichneten Männern unter Zustimmung der ganzen Gemeinde eingesetzten Bischöfe, die das Hirtenamt Christi in Demut, untadelig, ruhig, uneigennützig verwaltet haben, die lange Zeit hindurch vor allem von allen ein gutes Zeugnis erhalten haben, diese von ihrem heiligen Amte aus abzusetzen, ist nach unserer Ansicht ein Unrecht. Das schreiben die Römer den Korinthern, weil da hatten die Jungen, die alten Ältesten, einfach mal abgesetzt, weil die ihnen nicht gepasst haben. Hier gibt es einige interessante Aspekte. Also, die Römer berichten uns, die Apostel wussten, dass es Streit gibt über die Frage des Ältestenamtes. Das ist ja bis heute so. Dann gibt es die Aufgabe, dass die Ältesten wieder weitere einsetzen sollen. Und wenn das nicht so ist, gibt es noch die Alternative, dass andere ausgezeichnete Männer Älteste einsetzen. Und das soll dann immer unter Zustimmung der ganzen Gemeinde geschehen. Und dann sehen wir hier auch noch, dass das ein richtiges Amt ist, ein heiliges Amt. Also nicht nur irgendwie ein Name für alle, die ich als weiter im Glauben befinde als mich. Das also die ersten Christen. Wie gesagt, denkt dran, keine biblische Autorität, aber sehr interessant. Und dann wird es Älteste im Himmel geben oder gibt sie schon. Gott hat dort 24 Älteste. Die sitzen auf den Thronen und sie beten Gott und Jesus an und legen vor ihm ihre Kronen ab. Das ist Offenbarung 4 und 6, wer das mal nachlesen möchte. Das heißt, Älteste sind im Grunde eine göttliche Ordnung, weil es gibt sie sogar im Himmel. Warum sind Älteste wichtig? Eigentlich kann doch jeder Christ die Bibel selber lesen, spätestens seit Martin Luther. Und Christus ist ja das Haupt der Gemeinde. Das steht in Epheser 4. Er hat uns teuer erkauft und wir sind nur Christi Gericht verantwortlich und nicht dem Gericht unserer Ältesten. Und außerdem lehrt ja die Bibel, dass jeder Christ ein Priester ist. Das nennt sich das Priestertum aller Gläubigen. Und das ist auch einer der 6 Baptist Principles. Das ist jetzt der Grund, warum ich hier stehe und kein Theologe. Das sind also alles wahre Grundlagen. Das kann man nicht sagen, dass das nicht stimmen würde, wenn die Bibel von Ältesten redet, sondern das sind wahre Grundlagen, die müssen wir voraussetzen. Das beantwortet ja aber die Frage, warum gibt es dann trotzdem Ältesten nicht so ganz. Also was kann man dazu sagen? Der baptistische Theologe Rauschenbusch, der hat es mal so formuliert, die Gemeinde regiert sich selbst. Das heißt, man wollte im gemeinsamen Arbeiten an der Schrift alles gemeinsam entscheiden, ohne ein Leitungsgremium. Udo Herrmann hat dazu mal Folgendes geschrieben. Diese geistliche Verantwortung kann man nicht in 3 Gemeindestunden pro Jahr abhandeln und schon gar nicht mit einer überfrachteten Tagesordnung. Ich glaube, da hat er logischerweise recht. Also was sagt die Bibel noch zu diesem Priestertum und zu der Verantwortung? Die Bibel mutet uns zu, dass nicht nur jeder Einzelne in Verantwortung steht und Priester ist, sondern sie mutet uns auch zu, dass Gott mit dem Heiligen Geist Einzelne zu besonderer Leitungsverantwortung beruft und begabt. Das zeigt Epheser 4. Und er, also Christus, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt. Ein Grundlagentext zum Gemeindebau. Die Ältesten waren im Hirten- und Lehrerdienst. Und wenn hier Hirten und Lehrer steht, dann gehe ich damit davon aus, da das das Einzige ist, was wir wissen, dass die Ältesten hier insbesondere gemeint sind. Sie sind die Einzigen, die wirklich konkret als Hirten und Lehrer bezeichnet werden. Aber ich persönlich denke auch, dass hier auch alle anderen Hirten und Lehrer im kleinen Bereich gemeint sind, die nicht für die Gesamtgemeinde Verantwortung tragen, sondern beispielsweise nur für einen Hauskreis. Und Paulus nennt dann jetzt die Gründe. Warum gibt es diese Verantwortlichen, die Gott speziell begabt? Erstens zur Ausrüstung der Christen für ihren Dienst, damit sie Zündstoff bekommen, damit sie Ideen bekommen, damit sie ja, Gottes Wort bekommen, um zu arbeiten. Zweitens zur Erbauung der ganzen Gemeinde, also auch der Gemeindeeinheit. Drittens zur Einheit des Glaubens, dass man sich nicht spaltet, sondern zusammenarbeitet und dass man Christus erkennt, also in Reife oder Mannesreife, dass man Christus immer mehr erkennt und da wächst und erwachsen wird sozusagen. Und viertens, damit man nicht von jedem Wind der Lehre umgeworfen wird, sondern dass man wirklich standhaft gegen Irrlehren sein. Deswegen sind diese Leitungsaufgaben wichtig. Und das Fünftens fasst das alles zusammen, denn wir sollen ja in Wahrheit und Liebe in allem zu unserem Haupt Jesus Christus hinwachsen. Christus hält uns als Gemeinde zusammen, da sollen wir hinwachsen. Das ist ein Grund, warum es Leute gibt, die andere lehren und anderen helfen. Also ich weiß, dass man jetzt die Stelle, die jetzt kommt, auch ein bisschen anders lesen kann, aber ich versuche zu erklären, wie ich das meine. Hört einfach zu und überprüft, ob ihr das dann auch so seht. Im Timotheusbrief wird es nämlich noch deutlicher. 1. Timotheus 3, Vers 14. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Das, was Paulus hier gerade geschrieben hat, das schreibt er im Anhang an die Einsetzung von Diakonen und Ältesten, 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 13. Das heißt, so wie Paulus das uns schreibt, ist das etwas, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Also nicht nur eine Option, sondern Gott möchte das. Und ich denke eben auch, jetzt kommt das Kritische, dass nicht nur die Art und Weise der Einsetzung von Diakonen und Ältesten eine Ordnung sind, wie man sich verhalten muss, sondern ich denke auch, dass es die Diakone und Älteste als Amt sind. Wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung. Aber ich denke, dass sie wichtig sind. Das lesen wir dann auch in Titus. Damit du, was noch mangelt, in Ordnung bringen sollst und in jeder Stadt Älteste einsetzen sollst, wie ich dir befohlen habe. Klar meint Paulus hier zuerst Kreta. Ich denke aber, er meint nicht nur Kreta. Timotheus, das haben wir gerade gehört, hat gar keine räumliche Eingrenzung. Da geht es darum, wie man sich allgemein verhalten muss. Gesunde Ordnung ist also wichtig. Warum ist es wichtig? Ich denke, es liegt daran, dass Menschen Sünder sind, auch Christen. Und wenn man keine Verantwortung hat, keine Strukturen und niemand weiß, wie die Ordnung funktioniert, dann setzt sich auf Dauer der mit den stärksten Ellenbogen durch. Der am lautesten schreit, der sich am meisten damit beschäftigt und der am charismatischsten ist. Es sei denn, wir lassen den Heiligen Geist in uns wirken und uns überführen davon, dass jemand vielleicht nur gut reden kann und keinen Inhalt hat. Das heißt, die Alternative, selbst wenn man keine geistliche Leitung hat, wäre, dass man Einheit im Heiligen Geist bekommt. Und Einheit ist ja auch ein biblisches Prinzip, genauso wie Leiterschaft. Julius Köbner, einer der Gründungsväter, also der drei Gründungsväter des deutschen Baptismus, hat es dann ein Jahr später nach dieser Formulierung, die Gemeinde regiert sich selbst, anders formuliert. Er hat nämlich gesagt, eine ideale Debatte erfordert auch eine ideale Gemeinde. Und er hatte viel Rechthaberei und Streitsucht erlebt in den Gemeindeversammlungen und jetzt plädiert er dafür, dass die Gemeindeversammlung nicht mehr alles entscheiden muss, sondern nur noch die Ämterbestellungen, die Geschichte der Mitglieder und wichtige Fragen. Das sollen die machen und der Rest ist dann Leitungsaufgabe. Das ist sein Vorschlag, wie man das tun kann, wie gesunde Ordnung aussehen kann. Wir müssen uns dessen klar sein, die Gemeinde und ihre Botschaft von Christus ist vom Anfang an mit größter Schärfe angegriffen worden und sie ist es bis heute. Das sehen wir besonders in solchen Ländern, wo Verfolgung ist. Und deswegen muss Wahrheit bewahrt werden. Und zwar von jedem Christen, jedem Priester, aber eben auch von geistlicher Leitung. Denn dazu sind ja die Ämter da, wie wir in Epheser 4 gelesen haben. Und damit Ämter arbeiten können, ist es wichtig, dass man welche hat. Oder damit es solche Leute gibt, die Lehrer und Hirten sind, muss man sie vielleicht auch einsetzen oder muss man klar machen, wer ist denn das? Und deswegen ist die Aufgabe von Titus, dass er Älteste einsetzt und die können dann wieder Älteste einsetzen oder wie auch immer das dann funktioniert. Also der Staffelstab wird immer weitergereicht, damit da jemand ist, der Wahrheit verteidigt. Und am besten tut man das nicht alleine, denn dann kann man schnell abdriften, wenn man nur einen geistlichen Führer hat, sondern das tut man am besten in einer Gruppe. Und das sehen wir daran, dass Petrus bei der Beschneidungsfrage eingeknickt ist vor den Pharisäern und irgendwann mit den Heidenchristen nichts mehr zu tun haben wollte. Und Paulus musste ihn dann korrigieren, obwohl Petrus ja der Fels war, auf dem die Gemeinde gegründet war nach Jesus. Also am besten Leitung im Team bei Korrektur. Wenn das sogar Petrus nötig hat, haben wir das ja vielleicht auch nötig. Was sind denn die Aufgaben der Ältesten? Das sind jetzt erstmal, was jetzt kommt, vier Punkte und das sind Vorbilder. Das lesen wir einfach nur, dass das so gemacht worden ist. Ob das nun verbindlich ist oder nicht, ist die nächste Frage. Fangen wir einfach an. Erstens, die Ältesten nahmen Spendengelder für die Armen entgegen. Können Älteste machen. Zweitens, sie beteten mit Paulus in Apostelgeschichte 20 Und beten, das sollen wir natürlich alle, und zwar alle Zeit. Und wer von euch damit Probleme hat, ständig, lange und viel zu beten, da wäre mein Tipp, dann betet doch einfach kurz, wenn ihr es nicht lange könnt. Hauptsache, ihr macht es oft. In Apostelgeschichte 6, da sagen die Aposteln dann auch als geistliche Leiterschaft, dass sie nicht behindert werden dürfen in Gebet und in Dienst des Wortes. Da wollen sie bleiben, das ist ihre Aufgabe. Drittens, in 1. Timotheus 4, Vers 14 lesen wir, dass Timotheus eine Geistesgabe bekommen hat durch Handauflegung der Ältestenschaft. Übrigens, an anderer Stelle lesen wir, dass er das durch Paulus Handauflegung bekommen hat. Vielleicht gehörte Paulus zur Ältestenschaft. 2. Timotheus 1, Vers 16, wer es nachlesen will. Also das könnte heißen, dass Älteste vielleicht generell Mitarbeiter eingesegnet haben, vielleicht auch ausgewählt, aber das halte ich jetzt für überinterpretiert, weil das nicht so da steht, aber es gibt Leute, die das dann so auslegen. Viertens, Streitfragen klären. In Apostelgeschichte 15 gab es einen Streit, da kamen die Pharisäer, die gläubig geworden waren und sagten, wenn ich beschnitten ist, kommt nicht in den Himmel, Punkt. Da gab es jetzt ein großes Wortgefecht, viel Streiterei mit Paulus und Barnabas und den Pharisäern. Und dann haben sie sich entschieden, dann schicken wir doch die zwei zu den Ältesten nach Jerusalem, zu den Ältesten und Aposteln, die sollen das klären. Apostelgeschichte 15. Warum steht hier Apostel und Älteste? Es ist so, dass die Ältesten schrittweise die Aufgabe der Apostel übernehmen, weil es immer weniger Apostel in Jerusalem gibt. Wer weiß, wo die zu der Zeit vielleicht auch als Missionare tätig waren. Also erst lesen wir nur von Aposteln, dann lesen wir von Aposteln und Ältesten. Und in Apostelgeschichte 21, Vers 18 ist es nur noch Jakobus und die Ältesten. Die Ältesten übernehmen hier Aufgabe der Apostel ein Stück weit. Das heißt ja nicht, dass die Ältesten das gleiche wie Apostel sind. Die Bibel ist fertig geschrieben, da müssen unsere Ältesten auch zum Glück nichts mehr ergänzen. Aber zumindest die Orientierung wird in Apostelgeschichte vorgeschlagen, dass die Ältesten Aufgaben übernehmen wie die Apostel. Ja, und diese Ältesten Apostel klären die Streitfrage. Natürlich müsst ihr nicht beschnitten sein, um in den Himmel zu kommen. Und die senden das dann als Befehl für alle anderen Gemeinden, damit die das befolgen. Und damit das klar ist, diese theologische Streitfrage ist entschieden. Ja, wir dürfen immer alles prüfen, auch das, was geistliche Leiterschaft entscheidet. Aber, das wäre jetzt mein Vorschlag, ja, wenn geistliche Leiter sich wirklich Zeit nehmen, in Gebet, gemeinsam mit der Bibel Dinge besehen und überdenken, wie jetzt in Apostelgeschichte, und dann, nachdem sie da Einheit gefunden haben, das der Gemeinde oder dem Hauskreis oder was auch immer präsentieren, dann würde ich sagen, dann darf die Gemeinde das auch gerne annehmen. Kann natürlich sein, ich komme damit nicht klar, weil ich sage, die Bibel sagt es anders. Na, dann nehme ich die Bibel und setze mich mit den Leuten hin, lass mir das erklären und mit denen besprechen. Aber wie gesagt, die haben sich ja damit auseinandergesetzt und haben das bebetet in einer Zeitintensivität, wie ich das vielleicht gar nicht kann. Also ist es vielleicht gar nicht so blöde, mir das erstmal anzuhören. Ja, das sind jetzt die Anweisungen, die es an Älteste gibt. Nicht nur Vorbilder, sondern konkrete Anweisungen an Älteste. Und ich lese erstmal unsere Gemeindeordnung vor, wie die das zusammenfasst. Der Dienst der Ältesten besteht vornehmlich im Hirtendienst durch Verkündigung und Seelsorge und Gebet, sowie im Wachen über Lehre und Dienst der Gemeinde nach der Heiligen Schrift. Ich habe es jetzt an 5 Beispielen sozusagen aufgedröselt, die es in der Bibel gibt. Gemeinde lehren und ermahnen, ihr Lehrer zum Schweigen bringen, vorstehen und leiten. Hirten sein, mitarbeiten und dienen als Vorbild und Gebet und Salbung für Kranke und Beichte und Seelsorge. Lehre, Ermahnung, ihr Lehrer zum Schweigen bringen. Timotheus 3, Vers 2, der erste, macht sich sehr einfach, der schreibt lehrfähig. Ein Wort. Titus 1, 9 bis 11 beschreibt es als das Festhalten an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort. Dieses Wort ist für uns die Bibel. Das heißt, wenn ich lehrfähig sein will, muss ich die Bibel studieren. Das ist die Voraussetzung, sonst kann ich ja nichts sagen über die Bibel. Paulus erklärt dann weiter, warum das wichtig ist, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele Aufsätzige, hohle Schwätzer und Betrüger, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser vom Glauben abbringen. Das heißt, lehren, ermahnen, ihr Lehrer zurechtweisen, oder das finde ich eigentlich passend, wie Luther das sagt, ihnen das Maul stopfen. Harte Formulierung für eine harte Sache, macht auch keinen Spaß, auch für die Ältesten nicht. Weil die meisten Leute werden das wohl kaum freudestrahlend und dankend annehmen. Aber es ist wichtig, damit nicht ganze Häuser abgebracht werden. Also hier sind ganze Familien vom Glauben abgekommen durch Irrlehrer. Und das ist bis heute so. Apostelgeschichte 20, Vers 29 und 31 führt das dann ein bisschen näher aus. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Die Gemeinde Gottes wird von Irrlehrern und von grausamen Wölfen bedrängt. Die Irrlehrer kommen aus der Gemeinde, die Irrlehrer kommen aus der eigenen Mitte der Ältesten. Das sind Älteste, traurig aber wahr, auch das kann es geben. Und jetzt sind die Aufgaben der Ältesten hier, Wächter zu sein, um das mitzukriegen, um das zu unterbinden. Und dafür müssen sie von der ganzen Gemeinde unterstützt werden, denn die Bibel sagt, prüft alles, und das bezieht sich auf die Gemeinde. Und Paulus ist hier das Vorbild, er hat 3 Jahre lang Tag und Nacht die Leute unter Tränen ermahnt. Das war ihm wichtig. Da ging es ihm nicht darum, irgendwelche Meinungen zu verteidigen, sondern Gottes Wahrheit zu verteidigen, damit die Leute in Heil und Heiligung leben konnten. Das war der Grund. Mein Tipp ist für die, die irgendwie Verantwortung haben, seien es auch nur die eigenen Kinder oder Freunde oder jüngeren Geschwister, lest doch mal Apostelgeschichte 20. Da steckt so viel an Vorbild drin, lest es mal komplett, wie man anderen Hirte sein kann. Zweitens, die Ältesten oder Aufseher sollen aufsehen. Episkopos, Episkopos, also von oben drauf sehen, Überblick behalten. Oder auch vorstehen, das ist 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen und so weiter. Das heißt, das ist ihre Aufgabe. Später steht dann, dass die in Wort und Lehre arbeiten, besonders doppelte Ehre gewürdigt werden sollen. Das heißt dann für mich, okay, es muss nicht jeder von denen predigen, aber dieses Vorstehen bezieht sich auf alle Ältesten. Das heißt Folgendes, dieses Lehren, das ist mit der Predigt von vorne eine Aufgabe, das muss nicht jeder Älteste tun, aber es ist gut und wichtig, wenn es Älteste tun. Aber dieses Vorstehen oder Leiten, das gilt für alle Älteste. Und wenn man im Duden nachguckt, was da synonym ist, dann steht da so viel wie den Vorsitz haben, führen, leiten. Und deswegen denke ich, dass mit Hebräer 13, Vers 17 die Ältesten insbesondere gemeint sind. Gehorcht euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden. Den Ältesten ist die Herde Gottes anvertraut und sie werden Rechenschaft abgeben müssen. Das gilt aber auch für alle anderen Führer und Hirten im Kleinen. Was heißt das? Heißt das, wenn ich hier vorne predige, bin ich vor Gott verantwortlich für euch alle und ihr könnt machen, was ihr wollt und Gott verurteilt nur mich? Natürlich nicht. Aber wenn man Kinder hat und die machen Unfug, dann sind natürlich die Kinder schuld und die Eltern sind mitverantwortlich. Wir werden für unsere Kinder und die uns anvertrauten vor Gott Rechenschaft abgeben müssen, das steht hier ganz klar. Die Ältesten stehen in dieser Verantwortung, würde ich daraus ableiten. Und sie sind Führer, Lehrer, Vorsteher, Aufseher, Leiter. Und da könnte man dann auch wirklich, wie wir das eben in der Apostelgeschichte hatten, ableiten, dass es auch ihre Aufgabe ist, Streitfragen zu klären oder zumindest vorzubereiten in Gebet, Gespräch und Bibellesen. Und das seht ihr hier auf der Grafik, warum das vielleicht auch wichtig ist, dass sich Leiter, ob das jetzt die Jugendleitung ist oder die Gemeindeleiterschaft, dass die sich absprechen, damit sie in die gleiche Richtung führen können. Ja, das ist die eine Seite. Die Hirten führen die Herde in eine Richtung. Wenn aber jeder Hirte seinen eigenen Weg geht, wird die Gemeinde auseinanderbrechen. Deswegen ist Einheit so wichtig. Und für Einheit muss man sich in der Regel absprechen, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Deswegen würde ich sagen, ein Gremium ist gar keine schlechte Idee für Leiterschaft. Nächste Aufgabe, Älteste sollen Hirten sein. Das beschreibt 1. Petrus 5 sehr detailliert. Die Ältesten unter euch, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Petrus bezeichnet sich als Mitältester. Das spricht für mich wieder dafür, dass Älteste die Aufgaben der Apostel ein Stück weit übernehmen. Wie gesagt, nicht in dieser absoluten Autorität der Bibel, aber in ähnlicher Art und Weise. Und was sollen die Ältesten machen? Die sollen die Herde Gottes hüten, freiwillig und bereitwillig, so wie es Gott gefällt, und nicht aus eigener Ehrsucht oder eigener Gewinnsucht. Und sie sollen das nicht als tyrannische Herrscher tun, die herabschauend wirken, sondern sie sollen als Vorbilder vorangehen. Denn Jesus ist der Oberhirte, nicht der Bischof oder was auch immer, sondern Jesus. Übrigens heißt Erzbischof eigentlich so viel wie dieses Ober- oder Erzhirte hier. Und deswegen sieht man schon, das ist für einen Titel, für einen Menschen vielleicht nicht so günstig, wenn man ihm diesen Titel gibt, den Jesus alleine hat. Das jetzt nur zu dem Namen, nicht zu der Aufgabe. Wie komme ich drauf, dass die nicht tyrannisch herrschen sollen, sondern dass es vielleicht, ja, also dass es konkret darum geht, um die Art und Weise des Herrschens und nicht um Leiden als solches. In diesem Wort herrschen, was hier im Griechischen steht, da steckt das Wort Kyrios drin, in diesem Wort. Und Kyrios, das ist ja im Neuen Testament immer der Herr Christus. Die sollen also nicht sein, die Ältesten, als wären sie selbst wie Christus für die Gemeinde oder als wären sie die Könige der Gemeinde. So sollen sie sich nicht aufspielen. Denn Jesus gehört ja die Gemeinde, hat sie sich so teuer erkauft mit seinem Blut am Kreuz und dafür dürfen wir ihm dankbar sein. Er hat das Haupt und doch hat Jesus jeden Tag auf dieser Erde gedient. Und so sollen auch die Ältesten dienen. Dienen und Hirte sein, das schließt sich hier gar nicht aus. Sie haben da auch ein gewisses Problem, denn sie sind Mitschafe und Mitsünder von uns allen und doch sind sie Hirten und Vorbilder. Das ist ein ewiges Spannungsfeld und deswegen gibt es auch keine perfekten Ältesten. Aber sie sind trotzdem Hirten. Und als Hirten brauchen sie immer wieder Vergebung und Demut, damit dieses Verhältnis zu Christus, das was wir bei Paulus schon gesehen haben, dieses Verhältnis zu Christus als unser Haupt nicht verloren geht. Und damit Älteste in diesem Spannungsfeld überhaupt leben können, brauchen sie Gebet und Ermutigung, denn das sind einfach widersprüchliche Dinge. Was tun diese Hirten? Hirten auch im Praktischen, normale Hirten draußen, die gehen den Schafen voran und die Schafe folgen ihnen und vertrauen ihnen, wie Jesus das auch schon gesagt hat. Und notfalls tragen die Schafe auch, wenn es mal sein muss. Bei Cowboys ist das anders. Kühe sind Großvieh, die treibt man vor sich her mit der Peitsche oder mit dem Lasso. Und Älteste sind Hirten und keine Cowboys. Das sind Hirten, die sich in aller Liebe um ihre Schafe kümmern. Das gilt für die Hirten der ganzen Gemeinde. Das gilt für die Hirten im Kleinen, das gilt für die Familieneltern. Wenn Hirten ihre Schafe so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt und sich daran orientieren, dann wird das Hinterhergehen auch viel leichter, denn dann weiß ich, ich folge eigentlich nicht dem Ältesten, sondern der geht nur Jesus hinterher. Noch eine Anmerkung. Hirte heißt in Latein Pastor. Ein Pastor ist nämlich nicht mehr und nicht weniger als ein Ältester. Es gibt da keine andere biblische Grundlage. Es ist ein Ältester, der vollzeitlich arbeitet und die meisten Gemeinden zwingen ihre Pastoren regelmäßig zu predigen. Das muss ja auch nicht jeder Ältester. Und noch eine Besonderheit, der soll anständig bezahlt werden, wenn er das vollzeitlich tut. 1. Timotheus 5, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist ein Zitat von Jesus aus Lukas. Also gelten alle Dinge, die für Älteste gelten, all inclusive für Pastoren, genauso wie Berufungsdetails für Älteste für Pastoren gelten. Bedenkt das, ich meine, wir sind in der Lage, dass wir darüber nachdenken. Viertens, das passt jetzt wieder zu dem Hirten, erklärt das eigentlich nur. Hatten wir im Grunde schon, aber ich möchte es noch ein bisschen ausführen. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, da kann man auch übersetzen, die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. 1. Timotheus 5, die Ältesten waren die vorstehen und die ermahnen. Das ist 1. Petrus 5. Also, denke ich, hier sind vor allem die Ältesten mit gemeint. Und das macht auch Sinn, dass die viel mitarbeiten, dass die ermahnen, dass die vorangehen. Denn es gibt immer Christen, die sind Jesus schon ein bisschen ähnlicher. Und da macht es Sinn, sich an denen als Vorbild zu orientieren. Aber Vorbild und Hirte zu sein, schließt sich auch nicht damit aus, dass man nicht herrschen soll. Und das lesen wir bei den Aposteln. Denn von den Aposteln heißt es im 2. Korintherbrief, nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Auch die Apostel herrschen nicht. Manchmal klingt ja das, was Paulus so schreibt, schon so ein bisschen so. Aber das ist eigentlich Leitung, das ist gesundes Herrschen sozusagen, das ist gesundes Leiten. Hier steht, sie sind keine Herren, Besitzer der Gemeinde, sondern Mitarbeiter unter Christus. Fünftens, ihre Aufgabe ist Seelsorge, Kranke salben, für Kranke beten und Beichte. Das sollen nicht nur Älteste tun, steht nirgendwo, aber es ist ihre Aufgabe, unter anderem. Jakobus 5. Wie beruft man solche Älteste? Das ist jetzt ab Vers 6 in Titus. Das machen wir heute nicht, keine Angst. Das machen wir hoffentlich beim nächsten Mal. Aber ich möchte zwei Dinge voranschieben. Das erste ist, das meiste, das seht ihr jetzt orange, das sind Charaktereigenschaften. Das sind nicht das, was man Geistesgaben nennen würde. Das sind sozusagen Eigenschaften, die folgen daraus, dass ich in der Heiligung des Heiligen Geistes schon lebe und mit Christus gehe. Diese Charaktereigenschaften sind aber ein Berufungskriterium. Und sie kennzeichnen eben jemand, der diesen Weg mit Jesus schon eine Weile gegangen ist. Und das Zweite, was es dann gibt, das sind sowas wie Begabungen. Und da stehen interessanterweise nur ein bis zwei Dinge, je nachdem, wie man es wertet. Also lehrfähig ist eine Begabung, Lehre ist eine Geistesgabe und Verwalter, beziehungsweise Verwalter Gottes, das könnte man auch, wenn man will, als eine Art Begabung sehen. Und das sind nur zwei Begabungen, die ein Ältester haben muss. Ja? Das ist richtig, die Liebe steht über allem. Das habe ich eben gesagt, das ist richtig. Die Ältesten, die können gar nicht perfekt sein, denn sie sind Christen. Das heißt, sie brauchen die Vergebung. Wir alle brauchen die Liebe. Sie sind nur Vorbilder, die uns Tipps geben können, wie wir uns an Christus orientieren. Also die Liebe, hast du recht, die Liebe ist die Grundlage dafür. Ich kann nicht so werden, wenn ich nicht in der Liebe Christi lebe. Also, das gibt nur zwei Begabungen. Wir haben immer viele Ideen, was ein Pastor können muss. Ja, er muss Mentoring-Kurse belegt haben, er muss spannend reden, er muss ein Charisma haben und so weiter. Das sind ja Dinge, die hier gar nicht stehen. Die sind nett, aber die sind nur sowas wie ein Bonus-Feature, wie jetzt eine Dolby Surround-Radioanlage im Auto oder so. Während hier die Begabungen und die Charaktereigenschaften, die sind sozusagen Motor und Räder. Das brauche ich. Alles andere ist gut. Und Älteste können sich ja auch reinteilen in Aufgaben, deswegen können auch Zusatzaufgaben aufgeteilt werden. Aber das sind sozusagen die Kriterien, die Paulus für alle voraussetzt. Wie gesagt, die Details kommen wir noch drauf. In 100% kriegt das, glaube ich, keiner hin. Zweiter Punkt, das ist eine konkrete Einsetzung. Hier geht es um Leute, die dann auch Älteste sind. Da weiß jeder, es ist einer, den haben wir eingesetzt. Wie findet man denn so einen? Das Schöne ist, wir müssen die uns nicht aussuchen, sondern die gibt es schon. Denn Apostelgeschichte 20, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche euch der Heilige Geist als Aufseher eingesetzt hat. Die sind schon von Gott dazu begabt, die führen schon Gemeinde. Man kann sie dann nur noch erkennen, anerkennen, wie in Thessalonika steht. Die zweite Hilfe ist dann die, dass sie ja schon begabt sind und schon verändert worden sind, ein Stück weit durch den Heiligen Geist. Und dass sie auch schon Verantwortung wahrnehmen, schon Verwalter sind. Denn in 1. Petrus 4 steht, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also jeder hat Aufgaben in der Gemeinde und die dürfen wir verwalten, die dürfen wir vor Gott einsetzen, so wie die Talente in dem Gleichnis von den Talenten. Und dann steht auch in 1. Timotheus 3, dass die Diakone auch geprüft werden sollen, bevor man sie einsetzt. Und dieses auch bezieht sich meiner Meinung nach auf die Ältesten vorher. Weil es fängt einfach an mit, sie sollen auch geprüft werden. Das heißt, es macht schon Sinn, jemanden nicht als Ältesten einzusetzen, den man gerade erst mal mit Namen kennt und vorher noch nie gesehen hat. Da kommt jemand aus einer anderen Gemeinde und der ist nett und dann sagen wir, okay, leid tut's doch. Sondern man soll ihn erst mal kennenlernen. Und dann kann es passieren, dass die Leute, die schon Verantwortung tragen und Gott dienen, dass die auch vielleicht den Wunsch haben, Ältester zu werden. 1. Timotheus 3, Vers 1, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Das ist nicht verwerflich, das ist okay. Er sagt, ich trage Verantwortung, warum soll ich nicht eingesetzt werden? Das darf der ruhig wünschen. Aber es heißt ja nicht, dass jeder, der gerne ich schreit, dann immer geeignet ist. Und es heißt auch nicht, dass die Leute, die erstmal keine Lust haben, dass die es nicht vielleicht trotzdem machen sollen. Mose, Jeremia und Gideon wollten ihren Dienst auch nicht tun und Gott musste sie erst überreden. Ja, das sind jetzt Möglichkeiten, wie man Älteste einsetzen kann. Das werden wir beim nächsten Mal im Detail machen. Also entschuldigt, dass ich die einfach überspringe, der Zeit wegen. Und möchte mit einem Punkt aufhören, der mir so wichtig ist, dass ich ihn nicht aufs nächste verschieben will. Und das ist der Umgang der Ältesten in der Gemeinde. Wie geht man mit denen um? Wir haben jetzt viel über Älteste geredet und das klingt vielleicht für die auch ganz schön gemein, was die Bibel so alles von ihnen möchte und so. Aber Gott will ja dazu auch begaben. Jetzt wird es wichtig, nochmal alle aufwachen. Jetzt geht es um euch. Ja, die Zeit? Ja. Also, was sind die vier Dinge, die wir tun sollen? Wir sollen die anerkennen und ehren, die uns vorstehen und in uns Mühe investieren. Wir sollen die nachahmen, an sie denken, also auch im Gebet nicht vergessen, die uns führen. Wir sollen sie ehren, auch das ist wieder eine Form des Anerkennens. Und das heißt eben auch gegebenenfalls bezahlen, wenn sie es vollzeitig tun. Wovon sollen sie sonst leben, wenn sie nicht bezahlt werden? Und man soll sie auch verteidigen. Also Klagen sollen nur bei Zeugen angenommen werden, die mindestens 2 oder 3 sind. Das heißt, respektiert die und beschädigt die nicht in ihrer Aufgabe, fallt denen nicht in den Rücken. Wenn ich also kritisiere, dann doch bitte mit der Bibel in der Hand und nach der Tageslosung in Ermahnung wie einen Vater und nicht anfahrend. Der vierte Punkt ist Gehorsam sein. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Betet für uns. Gehorsam sein, sie müssen ja diese Rechenschaft abgeben, damit sie halt auch mit Freude arbeiten. Wie sollen sie mit Freude arbeiten, wenn wir ihnen immer den Kopf einschlagen, wenn sie den Mund aufmachen? Und der letzte Punkt, das ist das Allerwichtigste, betet für uns. Das möchte ich nochmal wiederholen, betet für uns. Wir sollen für die Leiter beten, sagt Paulus. Die stehen in besonderer Anfechtung, der Teufel will sie zu Fall bringen. Das steht in Timotheus gleich 2-mal. Und diese Leute werden oft bis aufs Leben verfolgt. Das haben wir heute am Anfang gehört. Die Leute, die vor allen Dingen in Gefängnissen leiden und gefoltert werden, das sind Pastoren, Missionare, Prediger, Älteste, Evangelisten. 100 Millionen Christen werden weltweit verfolgt und viele davon sind Älteste. Und die brauchen einfach Gottes Liebe und Gottes Kraft immer wieder für diesen Dienst, besonders in solchen Anfechtungen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir für die beten, dass wir für ihre verfolgten Gemeinden beten, dass wir auch für die Leiter bei uns beten, ob nun Älteste oder ob im kleinen Kreis. Und genau das wollen wir jetzt tun mit einer kurzen Gebetsgemeinschaft, dass wir daran denken.